Deutschlandfunk Kultur heute.
Der US-amerikanische Dichter William Stanley Mervyn hat sich schon früh entschieden, politisch Stellung zu beziehen. Mervyn zählte zu den Kritikern des Vietnamkriegs und das machte er auch in seinen Gedichten klar. William Stanley Mervyn ist gestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Werk umfasst über 20 Gedichtbände. Neben dem Vietnamkrieg beschäftigte er sich mit Mythen und Legenden, mit der Natur oder auch mit dem Phänomen der Zeit. Für seine Lyrik wurde Mervyn unter anderem mit 2 Pulitzer-Preisen ausgezeichnet. Den ersten davon allerdings schlug er aus. 1971 war das, und zwar wiederum mit Verweis auf den Vietnamkrieg. Als Amerikaner könne er einen solchen Preis nicht guten Gewissens annehmen, so seine Begründung. Der Übersetzer Hans-Jürgen Balmes hat viele Gedichte von William Stanley Mervyn ins Deutsche übertragen, darunter auch Gedichte zum Vietnamkrieg. Und ich habe ihn vorhin erst mal gefragt, wie wichtig diese politische Lyrik war im Kontext von Mervyns Gesamtwerk.
Ja, man kann das, glaube ich, gar nicht so trennen, dass er einerseits politische Gedichte geschrieben hätte und dann Gedichte über seinen Garten, sondern es war eher so, dass die moralische Erschütterung durch den Vietnamkrieg, dass man weiß, man führt da einen Krieg ganz willentlich, den man nicht gewinnen kann, aber die Amerikaner ziehen sich nicht zurück, weil sie denken, sie würden ihr Gesicht verlieren. Dieses Moment von Korrumpiertheit hat ihn existenziell erschüttert, wie viele in seiner Generation. So wie man vielen Liedern von Bob Dylan den Protest mithört, auch wenn es ein Liebeslied ist, hat der politische Protest eigentlich sein ganzes Werk geprägt.
Sie haben Mervyns Garten schon angesprochen. Er lebte zuletzt auf Hawaii und hatte dort einen großen Palmengarten, den er wohl sehr liebevoll hegte und pflegte. Welche Rolle spielte diese Liebe zur Natur in seiner Lyrik?
Also in seiner Lyrik beginnt es schon eigentlich gleichzeitig mit dem Vietnamkrieg. Wir erinnern uns ja noch daran, dass man riesige Wälder entlaubt hat, um sicher zu sein, dass sich dort keine Vietcong verstecken. Diese Form des Krieges auch gegen die Natur hat er schon in den 60er Jahren sehr stark thematisiert. Es war so ein bisschen wie ein praktisches Heilen der Natur, die er sich vorgenommen hat mit diesem Palmgarten. Der war angelegt auf 6 Hektar einer aufgelassenen Ananasplantage. Die Böden waren ausgelaugt, es wuchs da fast gar nichts mehr. Und er hat begonnen, alle indigenen Palmen des Pazifiks zu sammeln und dort ein neues Heim zu geben. Und inzwischen stehen, glaube ich, über 600 verschiedene Arten von Palmen auf seinem Grundstück.
Mervyn interessierte sich auch für den Buddhismus, dann diese Hingabe zur Natur, von der Sie sprechen. Das klingt nach einem, der in sich geruht hat. War das so?
Ja, ich glaube schon. Also er ist in den 70er Jahren dann nach Hawaii gegangen, um dort bei einem wichtigen Zen-Lehrer sich unterrichten zu lassen. Er hat dort eine Art Frieden und Ausgeglichenheit gefunden, was in seiner Lyrik immer deutlich daraus sehen kann, dass so Themen wie die Zeit, wie die großen Themen des auf der Welt Seins, der Verwunderung, des Staunens eine immer größere Rolle spielen. Erinnerte mich hier von daher eigentlich immer sehr stark an den späten Rilke auch, von seinen Elegien her.
Inwiefern?
Ja, es ist eine Stimme, die er dann entwickelt. Man meint, da spricht jemand irgendwie zwischen den Sternen zu uns. Es ist keine Stimme, wo einer hier am Café im Nachbartisch sitzt und aufnotiert, was ihm gerade so begegnet ist, sondern es ist eine Stimme, die unterwegs bleibt und die immer so einen existenziellen Moment sucht, wo er dann etwas findet und sagen kann, was ihn in seinem ganzen Wesen quasi durchzittert.
Er hat sich ja in seiner Lyrik auch schon sehr früh, überraschend früh, muss man sagen, mit dem Thema Alter und Tod beschäftigt. Was für einen Blick hatte er auf diese Themen?
Eines seiner berühmtesten Gedichte handelt ja davon, dass man jedes Jahr unbemerkt den Jahrestag seines eigenen Todes überlebt. Und dieses Gedicht hat er geschrieben mit 37. Das ist schon ein Alter, wo man zum ersten Mal so an den eigenen Tod vielleicht denkt und das so thematisiert. Aber er hatte dann halt auch so ein fabelhaft langes Leben gehabt bis 91. Und wenn man jetzt das betrachtet, dann merkt man, dass er die Beschäftigung mit dem eigenen Tod, die so früh begonnen hat, sein ganzes Leben quasi weiterführt. Wie jemand, der ein Instrument spielt, wird er halt mit diesem Thema immer besser und besser.
Wir müssen vielleicht auch noch über die Form seiner Gedichte sprechen. Mervyn hat mal gesagt, Satzzeichen würden ein Gedicht auf dem Papier festtackern. Deshalb hat er keine benutzt, was es Ihnen als Übersetzer sicherlich nicht unbedingt leicht gemacht hat. Wie würden Sie also die Form dieser Gedichte beschreiben?
Also die Form dieser Gedichte ist eigentlich ein ganz regelmäßiges Fließen. So ein bisschen so, als wenn man im Kanu fährt und hat den perfekten Ruderschlag gefunden, dass es zu keinem Stocken mehr kommt. Und eine Intervention hätte immer noch so ein kleines Stocken bedeutet. Und das wollte er nicht.
Mervyn hat Romanistik studiert, arbeitete genau wie Sie auch als Übersetzer. Inwiefern haben Einflüsse aus anderen Sprachräumen sein lyrisches Werk geprägt?
Er hat sehr viel aus Troubadour-Lyrik übersetzt. Er hat Dante übersetzt, also er verfügt über das ganze Abendland. Aber er ist auch hingegangen und hat sich sehr früh um die ostasiatische Literatur gekümmert. Er hat zusammen mit Freunden dann übersetzt aus dem Japanischen, aus dem Chinesischen und hat sich dadurch einen unglaublich weiten Blick angeeignet. Was man aber auch merkt, ist, dass dieses Lauern auf dieses eine Wort, auf das eine Bild, es ist ja so eine Art Haiku-Mentalität. Und die hat ihn auch erwischt. Und in dem Haiku-Kanon ist es ja so, dass jeder große Dichter so eine Art Todesgedicht schreiben musste oder schreiben wollte, von dem er dann nachher sagen konnte, es ist sein letztes Gedicht gewesen. In seinen letzten Lebensjahren ist er ja langsam erblindet. Seinen letzten Band konnte er nur fertigstellen, weil er die Gedichte seiner Frau diktieren konnte, die sie dann niederschrieb. Und das allerletzte Gedicht, das er geschrieben hat, heißt Wunsch. Und da kann man beides sehen, dieses ruhige Fließen, aber auch diese Traditionen, die er sich stellt. Und dieser Wunsch ist natürlich an seine Frau, an Paula, gerichtet. Bitte noch einen Kuss in der Küche, bevor wir die Lichter löschen. Eigentlich ein ganz wunderbares Gedicht, um damit die Tür zu schließen, oder?
Das stimmt. Der US-amerikanische Dichter William Stanley Mervyn hat die Tür endgültig hinter sich geschlossen. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das war eine Würdigung seines Übersetzers Hans-Jürgen Balmes.